Zeit für Geschichte zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Arsel. Vor 50 Jahren, am 4. Dezember 1975, starb Hannah Arendt, eine Denkerin, die Zeit ihres Lebens medial präsent war, deren Wirkung in den letzten Jahrzehnten allerdings beständig weiter gewachsen ist.
Wir fangen etwas an. Wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen, zu sagen, Herr, vergib ihnen, was sie tun, sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis.
Hannah Arendt 1964. Sie sei keine Philosophin, sagte sie, doch hatte sie bei Heidegger studiert, reflektierte die wesentlichen Denker der abendländischen Geschichte und rückte in späten Jahren das Urteilen in das Zentrum ihrer Überlegungen. In der ARD-Mediathek ist die Geschichte ihres Lebens nun unter dem Titel »Denken ist gefährlich« in einem neuen 85-minütigen Film abrufbar. Norbert Kunze hat ihn gesehen.
In Jerusalem, the trial of Adolf Eichmann begins.
1961, Hannah Arendt berichtet für den New Yorker vom Prozess gegen den NS-Verbrecher Adolf Eichmann aus Jerusalem. Sie schreibt:
Nun, die Banalität war ein Phänomen, das sich gar nicht übersehen ließ. Das ist nicht dämonisch. Das ist einfach der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist.
Die Banalität des Bösen. Ihre Artikelserie sorgt für Aufsehen und Missverständnisse.
Hannah entwickelte die Theorie, dass im Holocaust das radikal Böse mit rechtlichen Verfahren und bürokratischer Organisation normalisiert wurde. Die Ermordung von Juden wurde zu etwas Normalem. Wie Tiere hüten oder Getreide verpacken.
Hannah Arendt ist zu jener Zeit keine unbekannte Persönlichkeit. 1906 kommt sie in Hannover-Linden zur Welt. Früh begeistert sie sich für Philosophen wie Kant oder Kierkegaard und hat die Gabe, ihre Erkenntnisse aus deren Werken auf die Ereignisse in Deutschland zu übertragen.
Es war charakteristisch für den Aufstieg der totalitären Bewegung, dass sie ihre Mitglieder aus der Masse jener scheinbar politisch ganz uninteressierten Gruppen rekrutierten, welche von allen anderen Parteien als zu dumm oder apathisch aufgegeben worden waren.
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Ein zentrales Werk, das Hannah Arendt zu Beginn der 50er Jahre veröffentlicht. Darin bezieht sie sich auf die Nazi-Diktatur in Deutschland und die Massen, die Hitler gefolgt sind und die geschwiegen haben. Es sind Denkansätze, die in der Gegenwart durchaus eine bedeutende Rolle einnehmen.
Der ideale Untertan totalitärer Herrschaft ist nicht der überzeugte Nazi, sondern Menschen, für die der Unterschied zwischen Fakten und Fiktion, wahr und falsch, nicht länger existiert.
Eine Reihe Staaten werden heute autokratisch, bisweilen totalitär regiert. Das lässt Hannah Arendts Theorien und Erkenntnisse aktueller denn je erscheinen. In den 70er Jahren, da lebte sie in New York, schrieb sie angesichts des Vietnamkrieges und der Watergate-Affäre über die US-Gesellschaft beinahe prophetisch.
Wenn man ständig belogen wird, ist die Folge nicht, dass man die Lügen glaubt, sondern dass niemand mehr irgendetwas glaubt. Und ein Volk, das nichts mehr glauben kann, kann sich keine Meinung bilden. Es ist nicht nur seiner Handlungsfähigkeit beraubt, sondern auch seiner Fähigkeit zu denken und zu urteilen. Und mit einem solchen Volk kann man dann machen, was man will.
Hannah Arendts Todestag jährt sich zum 50. Mal. Der Dokumentarfilm zeigt ihre Lebensstation, ihre Entwicklung und ihre Weitsicht. Zahlreiche Stimmen kommen zu Wort, darunter die Schauspielerin Nina Hoss, die Arendts Texte spricht. Zudem das legendäre Interview mit Günter Gauss 1964.
All das, was nicht gewinnt, behält die Chance, morgen noch zu gewinnen. Und wissen Sie, diese ganz primitiven Spielregeln, die hat hier jeder noch oder sehr viele noch in Fleisch und Blut.
Sich selbst sah sie nicht als Philosophin, eher als Theoretikerin, ohne Kompromisse, selbstbestimmt und couragiert. Der Untertitel dieses Films, Denken ist gefährlich, ließe sich also ergänzen durch Nichtdenken ist noch gefährlicher.
Auch wenn diese erschreckende politische Realität die Welt, in der wir leben, prägt, es muss nicht so bleiben. Wir haben die Fähigkeit zu handeln und die Welt zu verändern.
Hannah Arendt, Denken ist gefährlich, in der ARD-Mediathek. Am 4. Dezember, vor 50 Jahren, ist Hannah Arendt gestorben. Unter die Oberfläche schauen, das ist nicht nur eine Aufgabe von Philosophen und Wissenschaftlern, und das unter dem Pflaster der Strandliege, behaupteten um 1968 auch ihren Protest artikulierende Studierende in Frankfurt am Main. Unter dem Pflaster liegt dort allerdings auch römische Geschichte, wie eine neue Ausstellung des Archäologischen Museums vor Ort zeigt. Juliane Ort hat sie sich angesehen.
Wer den Frankfurter Domhügel mit seinem Ausgrabungsfeld immer noch als Wiege der römischen Besiedlung vor Augen hat, weiß es spätestens nach dem Besuch der Ausstellung besser. Die Musik spielt an der Nidder. Wolfgang David, leitender Direktor des Archäologischen Museums.
Man muss sagen, das Niederufer, das ist archäologisch mehr oder weniger für Frankfurt das Paradies. Von Höchst bis Eschersheim, also überall Nied. All das sehr, sehr viele Funde.
Die römische Siedlung Nieder zwischen den heutigen Stadtteilen Heddernheim und Braunheim hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Man kann sich eine pulsierende Siedlung vorstellen mit Tempel, Thermen, Häusern und Werkstätten. Im früheren Kultbezirk haben Archäologen unter anderem eine gut erhaltene Bronzestatue der Göttin Diana und des Gottes Merkur gefunden, die jetzt erstmals zu sehen sind. Kurator Carsten Wenzel.
Leider ist der Merkur auf dem Sockel nicht mehr vorhanden, aber der Sockel trägt eine Inschrift. Und das Schöne an der Inschrift ist, dass der Stifter, der diesen Sockel und diese Inschrift und dieses Weihstandbild geweiht hat, diese Weihung auf den Tag genau datiert. Und das ist der 9. September 246 nach Christus.
Was auch deutlich wird aus Funden wie diesen, schon damals ist Nieder, wie das spätere Frankfurt, eine multiethnische Stadt. Sie liegt an einem Verkehrsknotenpunkt und die Mobilität ist hoch. Das Militär rekrutiert Menschen aus dem ganzen Römischen Reich. Außerdem ist die Stadt wirtschaftlich attraktiv und zieht Händler und Handwerker an, sagt Carsten Wenzel.
Die Masse ist wahrscheinlich der Menschen, die niedergelebt hat, ist auf den linksrheinischen Raum zugezogen, aus dem gallischen, keltisch geprägten Gebiet. Aber wir haben Leute aus Nordafrika, wir haben Leute aus dem Osten, die Griechisch gesprochen haben offensichtlich. Es ist eine multiethnische, sagen wir mal, Zusammensetzung. Und offenbar hat das 200 Jahre lang relativ gut funktioniert.
Etwa 200 Jahre gibt es die Siedlung Nieder. Vermutlich etwa 270 nach Christus wird sie aufgegeben. Die Römer ziehen sich aus ihren Gebieten rechts des Rheins und nördlich der Donau zurück. Aber auch zum Ende von Nieder gibt es neue Erkenntnisse, sagt Carsten Wenzel, der sich seit über 30 Jahren mit der Siedlung beschäftigt.
Dieses schöne alte, auch in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts geprägte Bild, dass der Germane mit der Fackel aus dem Wald kommt und dann alles niederbrennt, das stimmt natürlich nicht. Wir haben vielmehr einfach so einen schleichenden Übergang offensichtlich, bei dem eine romanische Restbevölkerung noch vorhanden ist. Andere gehen, manche bleiben scheinbar noch möglicherweise. Und das ist keineswegs so ein kriegerisches Ereignis, was man immer so dachte. Sondern dieser Übergang passiert eher schleichend als Prozess.
Unter anderem diese Erkenntnis soll die Ausstellung vermitteln. Der Abschied vom Römischen Reich in Frankfurt verlief nach und nach. Und es kamen neue Menschen, die die Gegend besiedelten. Und teilweise fanden sie die gleichen Standorte attraktiv wie die Römer, erklärt die Archäologin und Kuratorin Sonja Marzinzig.
Es gibt hier auf dem späteren Stadtgebiet schon eine ganz rege Siedlungstätigkeit. Nur die ist nicht da, wo heute die Innenstadt ist. Nicht unbedingt auf dem Domhügel, das kommt dann später unter den Karolingern. Es ging weiter, es war definitiv anders, aber weiter ging es trotzdem.
Und auch für die Archäologen geht es immer weiter. Denn Frankfurts römisches Erbe ist reich. Eine lebendige Vergangenheit.
Das haben wir jetzt auch zum Beispiel im Gräberfeld in der Heilmannstraße, wo die Frankfurter Silberinschrift ja gefunden wurde. Da stand eigentlich ein Wohnhaus schon auf dem Grundstück. Das war aber nur teilweise unterkellert. Und als es abgerissen wurde, konnten die Kollegen das ganze Grundstück untersuchen. Und dann kamen eben dann über 120 Gräber auf 500 Quadratmetern raus.
Frankfurts römisches Erbe. Archäologie einer lebendigen Vergangenheit im Archäologischen Museum in Frankfurt. Am Main, das vergessen die HR-Kollegen immer dazu zu sagen. Bis zum 26. April 2026. Das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.